Lass uns noch gemeinsam beten zu Beginn und nach Möglichkeit bitte ich euch aufzustehen. Vater, ich danke dir einfach für diesen Tag. Ich danke dir für dein Wort und dass wir einfach uns damit beschäftigen dürfen, dass wir heute Abend auch einfach gemeinsam reinschauen dürfen. Und ich bitte dich, segne diesen Abend, mach unsere Herzen einfach formbar, dass du einfach durch dein Wort zu uns sprichst und uns veränderst. Und ich danke dir, dass du diesen Abend segnen wirst. Amen. Genau, heute beschäftigen wir uns mit dem Psalm 119 und zwar mit den Versen 17 bis 32. Normalerweise, wenn wir in der Bibelbetrachtung auf einen Psalm schauen, dann betrachten wir meistens den ganzen Psalm. Das wird heute sehr, sehr schwierig, weil dann würden wir gar nicht tiefer reinschauen können, sondern nur mit Lesen beschäftigt sein. Der Psalm hat nämlich 176 Verse und ist der längste Psalm der Bibel und auch das längste Kapitel der Bibel. Vor zwei Wochen hat Johann bereits die generelle Einleitung zu diesem Psalm und die ersten 16 Verse betrachtet. Und wenn ihr nicht dabei gewesen seid, kann ich euch nur ermutigen, geht auf unsere Gemeinde-Website, Mediathek, hört euch das nochmal an. Ich werde nicht alles so, was drumherum zu wissen ist, wiederholen können. Aber ich fasse trotzdem mal ein paar wichtige Sachen vielleicht mal zusammen. Wie gesagt, der Psalm besteht aus 176 Versen. Man könnte aber auch sagen, dass der Psalm eher aus 22 mal 8 Versen besteht. Weil der Psalm selbst, der teilt sich in 22 Strophen je 8 Verse. Und jeder Strophe an sich ist einem Buchstaben des griechischen Alphabets zugeordnet. Also, wenn es jetzt im Deutschen wäre, die erste Strophe dem Buchstaben A, die zweite Strophe dem Buchstaben B und so weiter. Deswegen wird dieser Psalm oft auch als das goldene ABC bezeichnet. Warum sind diese Strophen diesen einzelnen Buchstaben zugeordnet? Ganz einfach, weil jede einzelne Vers innerhalb einer Strophe mit diesem Buchstaben jeweils beginnt. Also die ersten 8 Verse, da beginnt jeder Vers mit dem Buchstaben A. Dieser ganz spezielle Aufbau, das nennt man auch Akrostichon. Und Johann hat das super letztes Mal erklärt. Ich werde das jetzt nicht nochmal im Detail machen. Aber ich habe mich zu Hause einfach mal selbst hingesetzt und habe mal versucht, so ein kleines Akrostichon selbst zu schreiben mit einem bestimmten Zweck, das quasi euch heute vorzustellen. Aber nach wenigen Minuten musste ich schon aufgeben, weil es ist unglaublich schwer, ein sinnvolles Beispiel aufzuschreiben, das diesen speziellen Aufbau hat, der noch halbwegs vom Rhythmus passt. Also ich habe es nicht geschafft. Und worauf ich hinaus will, ist, dass der Psalmist, der muss eine enorme Zeit investiert haben, als er diesen Psalm geschrieben hat. Wer der Psalmist ist, wissen wir nicht genau. Viele sagen, es ist wahrscheinlich König David gewesen, aber der Psalm nennt das selber nicht, wir wissen es nicht. Aber der Psalmist, egal wer er auch gewesen ist, der kann das nicht mal ebenso an einem Tag runtergeschrieben haben. Nein, er muss sich Tage, Wochen, Monate, Jahre, vielleicht sogar sein ganzes Leben mit diesem Psalm beschäftigt haben und immer wieder nach den richtigen Worten gerungen haben, dass der Rhythmus passt, dass die Satzanfänge passen und dass das Ganze noch sinnvoll ist und das Thema trifft. Ihm muss dieses Thema also unglaublich wichtig gewesen sein, ein Herzensanliegen. Und was ist das Thema? Die meisten wissen es, das Lied hat es auch schon vorhin gesagt, quasi das Wort Gottes. Dieser Psalm ist ein Liebesbrief an das Wort Gottes. Und von der Form her ist es ein Gebet. Das heißt, der Psalmist, der wendet sich an Gott und erzählt Gott, was er über Gottes Wort denkt und wie es ihn beschäftigt. Und und dieser Psalm, was wir nicht machen dürfen, ist diesen Psalm als ein Lehrgedicht oder sowas zu verstehen, der einfach nur Wahrheiten auflistet, die wir so, keine Ahnung, uns an den Kühlschrank pappen und dann wissen wir alles zu Gottes Wort. Nee, dieser Psalm, der soll, wie die anderen Psalmen auch, nachgesungen werden, er soll nachgesprochen werden, er soll gebetet werden. Der ist nicht nur für den Psalmisten gedacht, sondern eigentlich auch für uns. Und ich für meine Tatsachen, ich habe mir schon ein bisschen schwer damit getan, oder mich hat das so ein bisschen betrübt, weil ich gedacht habe, so richtig diese Liebe, wie dieser Psalmist zu dem Wort Gottes hat, die habe ich nicht so. Also klar, das Wort Gottes, das hat einen wichtigen Einfluss in meinem Leben und ich liebe es, aber so wie er darüber redet, so habe ich noch nicht darüber geredet. Und während wir gleich diese Verse lesen werden, möchte ich euch auch einfach mal ermutigen, euch diese Frage zu stellen, kann ich diese Worte als mein Gebet zu Gott richten? Und weil es ein Gebet ist, will ich das auch so vorschlagen, dass wir nochmal gemeinsam aufstehen und es einfach als ein Gebet lesen. Genau, nach Möglichkeit steht nochmal bitte dann auf. Psalm 119, Verse 17 bis 32. Gewähre deinem Knecht, dass ich lebe. Wie bitte? Ja. Ich habe nur was gehört, alles gut. Gewähre deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort befolge. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Ich bin ein Fremdling auf Erden, verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Du hast die Frechen gescholten, die Verfluchten, die Abirren von deinen Geboten. Wälze Schimpf und Schande von mir ab, denn ich habe deine Zeugnisse bewahrt. Sogar Fürsten sitzen und beraten sich gegen mich, aber dein Knecht sind nach über deine Satzung. Ja, deine Zeugnisse sind meine Freude, sie sind meine Ratgeber. Meine Seele klebt am Staub, belebe mich nach deinem Wort. Ich habe meine Wege erzählt und du hast mir geantwortet. Lehre mich deine Satzung. Lass mich den Weg verstehen, den deine Befehle weisen, so will ich reden über deine Wundertaten. Meine Seele weint vor Kummer, richte mich auf nach deinem Wort. Halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich mit deinem Gesetz. Den Weg der Treue habe ich erwählt und deine Bestimmungen vor mich hingestellt. Herr, ich halte fest an deinen Zeugnissen. Lass mich nicht zu Schanden werden. Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du machst meinem Herzen Raum. Danke euch, ihr könnt euch gerne wieder setzen. Zunächst einmal, ich habe die verschiedenen Bezeichnungen für das Wort Gottes immer einmal fett markiert und man sieht, das kommt nahezu jedem einzelnen Vers, bei uns heute sogar in jedem Vers, kommt das Wort Gottes in einer anderen Bezeichnung vor. Und ich möchte diesen Psalm nicht stumpf von oben nach unten jeden einzelnen Vers durchgehen und was dazu sagen, sondern ich möchte das Ganze so ein bisschen eher aspektorientiert machen und mit verschiedenen Fragen so ein bisschen an den Text gehen, was der uns so sagt. Und deswegen habe ich das immer so ein bisschen auch markiert. Ich denke, dem werdet ihr dann ganz gut folgen können. Zunächst einmal habe ich mir die Frage gestellt, in was für einer Situation muss sich der Psalmist eigentlich befunden haben, während er diese Worte geschrieben hat. Und dort finden wir, in Vers 17 den Ausdruck, gewähre deinem Knecht, dass ich lebe. Also irgendwie scheint er bedrückt zu sein. Vers 22, wälze Schimpf und Schande von mir ab. Vers 23, sogar Fürsten sitzen und beraten sich gegen mich. Oder Vers 25 sagt, meine Seele klebt am Staub. Vers 28, meine Seele weint vor Kummer. Das heißt, der Psalmist, der wird sich in keiner angenehmen Situation befunden haben. Der wird nicht gerade die schönste Zeit seines Lebens gehabt haben, sondern ihm scheint es schlecht zu gehen. Scheinbar wird er, Vers 22, beschimpft, er wird vielleicht verspottet, er wird verhöhnt. Irgendwie hat er Schande, die er ertragen muss. Und für mich gipfelt das Ganze noch sogar ein Stück weiter, in Vers 23, wo Fürsten sitzen und sich gegen ihn beraten. Fürsten sind nicht irgendwelche Leute. Das ist nicht, dass der Nachbar oder irgendjemand auf der Straße ihm vielleicht was Doofes zugeworfen hat. Nein, Fürsten, die haben Macht, Fürsten haben Einfluss. Nicht jeder ist ein Fürst. Fürsten befehligen viele vielleicht Sklaven, Fürsten haben vielleicht sogar kleine Armeen unter sich. Und da sind Fürsten, die setzen sich zusammen und beraten sich gegen unseren Psalmisten. Das ist nicht einfach nur ein bisschen gespött, das ist eine ernsthafte Bedrohung, da ist eine Gefahr, die unserem Psalmist gerade ausgesetzt ist. Und wir würden unserem Psalmisten vielleicht sowas empfehlen wie, überleg dir eine Strategie, überleg dir, was du dagegen tun kannst, schmiede einen Plan, wie du dich vielleicht verstecken kannst oder wie du dich gegen sie verteidigen kannst. Vielleicht, wenn wirklich König David der Psalmist gewesen ist, hätten wir gesagt, versammel Israel und geh gegen diese Fürsten vor und vernichte sie. Du musst aktiv werden und auf jeden Fall keine Zeit vergeuden. Aber unser Psalmist, der reagiert hier anders. Vers 23, aber dein Knecht sinnt nach über deine Anweisung. Statt dass er sich irgendwie aktiv einen Plan schmiedet, sitzt er und denkt nach über Gottes Anweisungen. Und vielleicht meint er sogar, wenn er das sagt, dass er, während diese Fürsten da sind und sich gegen ihn beraten, dass er genau unserem Psalm, den wir heute lesen, dass er genau diesen gerade geschrieben hat und dass er das Wort Gottes darüber nachgedacht hat, wie schön es ist und wie lieb er es hat. Und er schreibt diese Verse nieder, während er sich in eine Gefahr befindet. Ihm ist diese Gefahr nicht egal, das lesen wir auch in 22, wälze Schimpf und Schande von mir ab. Er bittet schon aktiv Gott darum, greif ein Gott, mir geht es gerade nicht gut. Aber er ist nicht so, dass er selber für seine Gerechtigkeit einsteht. Er sagt nicht, jetzt muss ich aktiv werden, jetzt muss ich handeln, sondern er überlässt es ganz Gott. Und ich glaube, das ist so, weil er sagt, oder weil er ein gewisses Selbstbild hat, dein Knecht sinnt nach über deine Anweisung. Der Psalmist, der sieht sich als ein Knecht Gottes. Wenn man ein gewisses Selbstbild hat, dann wird man sich auch dementsprechend so verhalten. Wenn ich mich meinetwegen als einen Sportler sehen würde, dann würde ich mich vielleicht wie ein Sportler ernähren. Ich würde wie ein Sportler trainieren. Ich würde so leben wie ein Sportler. Wenn ich mich als ein Vorgesetzter sehen würde, dann würde ich vielleicht wie ein Vorgesetzter handeln und bei der Arbeit darauf achten, was machen die anderen, vielleicht wie kann ich unterstützen, wem muss ich Aufgaben geben. Und ein Knecht, so wie sich der Psalmist sieht, der kümmert sich um das, was seinem Herrn wichtig ist. Er will seinem Herrn dienen. Und das geht noch weiter. Er sagt hier, ich bin ein Fremdling auf Erden, in Vers 19. Ah, jetzt geht es gerade nicht weiter. Perfekt, danke. Vers 19, ich bin ein Fremdling auf Erden. Und diesen Ausdruck, den finden wir auch im Neuen Testament. Und zwar in Hebräer 11, Vers 13. Das habe ich mal nicht mitgebracht, aber ich lese es trotzdem vor. Hebräer 11, Vers 13. In diesem Abschnitt ist über die Glaubenshelden wird erzählt und was sie alles durch Glauben wirklich gemacht haben oder wie sie Gott durch Glauben gehorcht haben. Und dann steht da ab Vers 13b, dass sie haben bekannt quasi, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden, denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Unser Psalmist, wenn er sagt, ich bin ein Fremdling auf Erden, der gibt damit zu erkennen, dass er ein Vaterland sucht, dass er nicht für das Diesseits lebt. Und das ist nicht einfach nur was Theoretisches, etwas, ja, ich wünschte, ich würde einmal, sondern es ist ganz praktisch. Da sind Fürsten, wie gesagt, die sich gegen ihn beraten, aber er sucht das, was Gottes ist. Unser Psalmist, der definiert sich über Gott und Gottes Bild über ihn. Und er geht weiter und sagt, ja, deine Zeugnisse sind meine Freude, sie sind meine Ratgeber. Dieses Ratgeber, das könnte man auch übersetzen mit, sie sind Männer meines Rates. Das heißt, auf der einen Seite haben wir diese Fürsten und auf der anderen Seite ist unser Psalmist nicht dort und versammelt seine Berater oder fragt den nächsten Spezialisten, was er tun soll oder guckt sich die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse an oder, sondern er sagt, meine Ratgeber, das, wo ich meinen Rat rausziehe, das ist dein Wort, Gott. Wie ist es mit uns? Wenn wir und vielleicht bei einigen Sachen es nicht so läuft, wie wir uns das vielleicht vorstellen, wenn vielleicht der Nachbar nicht, wenn wir denken, der hat uns irgendwie auf dem Kicker und wir können uns nicht mit ihm einigen oder vielleicht wenn Arbeitskollegen, man es nicht mit denen funktioniert und man hat das Gefühl, das bedrückt mich und es geht mir nicht gut. Oder vielleicht sogar die aktuelle politische Situation, egal ob es jetzt Trump, Putin oder unsere Regierung ist, wenn man das Gefühl hat, das versinkt alles in Chaos und das kann kein gutes Ende nehmen. Bedrückt uns das so sehr, dass unser Kopf keinen Platz mehr hat vielleicht für Gottes Wort? Ist es vielleicht so, dass uns schafft, der Teufel ein Stück weit zu lähmen? Oder verstehen wir uns selbst als Gottes Knechte und sagen, Gott, du wirst schon alles richtig machen. Ich möchte einfach über dich nachdenken und über deine Worte und es befolgen. Und wo suche ich Rat? Für mich ist das Thema Kindererziehung wird immer ein bisschen präsenter. Ich hoffe, dass ich in 3 Monaten mein erstes Kind bekommen darf. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, wenn ich jetzt irgendwelche Ratgeber in der Welt finde, irgendwelche Literatur, die mir sagt, wie ich meine Kinder erziehen soll, ist das für mich das Maß der Dinge? Oder sage ich, das ist auch vielleicht gut, da gibt es vielleicht einiges, was stimmt, aber mein erster Rat, den suche ich bei Gott. Lass uns weitergehen. Und zwar einmal Vers 22, habe ich schon erwähnt. Wälze Schimpf und Schande von mir ab, denn ich habe deine Zeugnisse bewahrt. Unser Psalmist, der ist so überzeugt davon, dass er Gottes Zeugnisse bewahrt hat, dass er damit seine Bitte vor Gott begründet. Er sagt Gott, wälze Schimpf und Schande ab, denn ich habe da was gemacht, ich habe deine Zeugnisse bewahrt. Das könnte ich nicht sagen. Ich würde mich das irgendwie, muss ich sagen, nicht trauen. Aber er war scheinbar so überzeugt. Und dann finde ich es interessant, dass er Gott nicht Vorwürfe macht. Wenn er wirklich Gottes Zeugnisse alle bewahrt hat, dann würde ich doch vielleicht eher an seiner Stelle sagen, Gott, warum muss ich Schimpf und Schande erdulden? Das ist doch nicht gerecht. Ich habe doch alles gemacht. Ich habe deine Zeugnisse bewahrt. Aber ich muss, sorg mal für Gerechtigkeit. Warum lässt du das zu? Aber nein, wieder haben wir dieses Gewähre deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort befolge. Er bittet Gott zwar, dass Gott ihn leben lassen soll, dass Gott ihm gnädig ist, aber ich finde dieses stark und dein Wort befolge. Er möchte nicht, dass Gott ihn rettet und Schimpf und Schande und alles von ihm wegnimmt aus selbstsüchtigen Zwecken, sondern er will Gottes Wort befolgen. Er hat nicht selbstsüchtige Zwecke im Ziel, warum er Gott bittet, sondern er möchte einfach Gottes Worte befolgen. Und diesen Gedanken, das finden wir auch in 2. Korinther 5, Vers 15, wo Gott sagt oder wo Paulus sagt, nein, Jesus, er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Jesus, jetzt gerade haben wir die Ostertage hinter uns. Er ist für uns gestorben und auferweckt worden, nicht damit wir selbstsüchtig weiter in unserem Leben verstrickt sein können und das, was uns wichtig ist, das, wo wir Spaß haben, sondern er ist darum gestorben, damit wir für ihn leben können. Ein Vers, den ich richtig lieb gewonnen habe, ist hier der Vers 18. Und zwar lautet es dort: Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Unser Psalmist, der hat einen ganzen Liebesbrief, 176 Verse über das Wort Gottes geschrieben, und er sagt trotzdem: Öffne mir die Augen. Er denkt nicht: Ah, ich habe es verstanden, ich verstehe, was Gott mit seinem Wort alles meint und ich habe den Durchblick dort. Nein, er ist demütig und sagt quasi: Ich bin blind, ich habe es noch nicht erkannt, ich brauche Hilfe, ich brauche Gott, der mir die Augen öffnet. Da gibt es auch eine Situation, die ich finde sehr, sehr präsent dazu ist, und zwar die Emmaus-Jünger, die nach der Auferstehung mit Jesus einen ganzen Weg, eine ganze Strecke gegangen sind. Ich glaube, ein ganzer Tag war das, mehr oder weniger. Und Jesus hat ihnen das Wort von Anfang über die Propheten, hat er es ihnen ausgelegt. Und dann steht da am Ende von dieser Begebenheit, dass ihnen die Augen geöffnet wurden. Und dann haben sie Jesus erkannt und dann haben sie das Ganze begriffen. Manche Menschen können also einen ganzen Tag quasi neben Jesus gehen und es manchmal trotzdem nicht verstehen und es nicht begreifen. Und genauso wir können vielleicht mal den ganzen Tag die Bibel lesen und wir erkennen es trotzdem nicht und verstehen es nicht. Und Gott kann uns helfen, dass uns die Augen geöffnet werden und dass wir quasi unsere Lesebrille aufsetzen und verstehen, was sind da für Wunder enthalten, was ist da alles an Wunderbares drin. Und ich denke, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass man einen Vers 5-mal, 6-mal, 7-mal liest und beim 10. Mal, dann erkennt man auf einmal, was da wirklich gesagt wird und man versteht es und man ist begeistert von dem Vers, obwohl man ihn schon lange, lange kennt. Was ich hier auch interessant finde, ist, dass der Psalmist nicht sagt: Gott, zeig mir, ob dein Wort Wunder beinhaltet, ob da irgendwas zu entdecken ist. Nein, er weiß, da sind Wunder, aber er findet sie nicht. Und ich habe das versucht mal mit, oder durch einen Prediger kam ich mal auf eine moderne Übertragung von diesem Gedanken, dass das Wort Gottes voller Schätze ist. Und zwar gibt es ein modernes Spiel, das nennt sich Geocaching. Geocaching ist eine moderne Art von einer Schatzsuche oder Schnitzeljagd, könnte man sagen. Und da muss man mit GPS-Koordinaten so kleine Boxen finden, die überall auf der Welt verstreut sind, irgendwo an besonderen Orten. Und eigentlich ist das Ziel nicht, diese kleinen Boxen unbedingt zu finden, sondern sich einfach auf die Suche zu begeben, in der Natur zu sein und einfach ja, die Suche zu genießen. Und das ist für mich so ein Bild dafür. Wir wissen, dass die Bibel voller Schätze ist. Und manchmal müssen wir uns einfach nur auf die Suche begeben und gucken, was ist da alles zu entdecken. Und dann, wenn wir dann noch jemanden haben, der uns die GPS-Koordinaten verrät, wo wir jemanden haben wie Gott, der uns die Augen öffnet und zeigt: Guck mal hier, da habe ich was bereit und hier ist noch ein Vers. Dann können wir wirklich die Wunder erkennen. Und dann können wir vielleicht auch sagen, wie in Vers 20, meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Für mich ist dieser Vers 20 so ein bisschen die Zusammenfassung dieser Strophe. Und irgendwie ist es auch mein Gebet, das ich so mitgenommen habe von diesem Text. Ich möchte auch, dass meine Seele sich verzehrt nach Gottes Bestimmungen. Dass ich einfach so ein Feuer wieder empfinde, wie in den ersten Tagen, nachdem ich mich bekehrt habe, dass ich nicht abwarten kann, Bibel zu lesen. Dass mein Herz wieder formbar ist, dass Gott Einfluss nimmt und nicht, dass ich einfach nur morgens meine Verse abhake und sage: Ja, check, ich habe heute gelesen und ich habe noch das geschafft. Nein, ich möchte da wirklich mit Tränen wieder dran gehen, wenn ich begreife, was Gott für mich getan hat. Das ist das, was ich einfach mein Gebet ist und was für mich, wie gesagt, diese Strophe zusammenfasst. Lass uns noch die zweite Strophe einmal betrachten. Und zwar werde ich die jetzt nicht nochmal vorlesen, wir haben sie vorhin gelesen. Aber Erstmal Vers 25 und Vers 28 sind sehr, sehr ähnlich. Meine Seele klebt am Staub, belebe mich nach deinem Wort, und meine Seele weint vor Kummer, richte mich auf nach deinem Wort. Wie schon gesagt, offensichtlich geht es dem Psalmisten, während er diese Verse schreibt, nicht sehr gut. Er sagt, dass seine Seele am Staub klebt. Staub ist im Alten Testament und vermutlich auch im Neuen Testament ein Bild für den Tod, für das Vergängliche. Vielleicht denkt man da an die Schöpfungsgeschichte, wo dann wir sagen, der Mensch ist aus dem Staub entstanden und zum Staub wird er wieder zurückkehren. Das meint ja nur, wir sind aus etwas Vergänglichem, hat Gott uns zum Leben erweckt und wir werden, unser Körper, der wird dahin wieder zurückgehen. Und der Psalmist hier sagt, seine Seele klebt am Staub, am Tod. Ja, wie stark klebt es denn? Wie so vielleicht so ein Bastelkleber, der nicht mal zwei Blätter zusammenhält, oder wie so ein richtig doller Industriekleber, den man nicht mehr runterkratzen kann. Und dieses Kleben, das kann man auch noch anders übersetzen, und zwar mit Anhängen. Und Anhängen kennen wir auch aus einer anderen Stelle wieder sehr gut. Und zwar ist es tatsächlich auch im Hebräischen das gleiche Wort wie: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Das heißt, so wie Gott es sich gedacht hat, quasi wie ein Mann und eine Frau eins sein sollen, wie die eine Einheit bilden sollen, so sagt gerade quasi mit dem gleichen Wort, sagt der Psalmist, meine Seele klebt am Staub, genauso hänge ich am Tod. Was würden wir so einer Person sagen? Wir würden ihr oder empfehlen, oder was wünschen wir ihr? Vielleicht neue Lebenskraft. Und darum bittet er hier auch quasi Gott und sagt, Gott, belebe mich nach deinem Wort. Schenk mir neue Kraft zu leben. Ich brauche Erlösung. Ich brauche Hilfe. Und wahre Kraft oder Hoffnung, die können wir nur in Gottes Wort finden. Und dann geht er weiter und sagt, ich habe meine Wege erzählt. Und mit diesem, ich habe meine Wege erzählt, damit könnte gemeint sein, ich habe dir meine Pläne gesagt, das, was ich vorhabe, was ich tun will. Aber aus dem Kontext wird viel eher klar, dass er meint, ich habe meine Sünden dir erzählt. Ich habe dir meine Verfehlungen erzählt. Ich habe Buße darüber getan. Und du hast mir geantwortet. Und dieses Bild eines Weges, das finden wir hier häufiger in dem Psalm. Und zwar finden wir 5-mal den Ausdruck Weg, aber es sind eigentlich, könnte man sagen, 3 verschiedene Wege gemeint. Das ist einmal mein Weg, den wir gerade schon gesehen haben, dann Vers 27, 30 und 32, quasi der Weg Gottes, der Weg seiner Befehle, der Weg der Treue, und einmal Vers 29, der Weg der Lüge. Warum verwendet er hier dieses Bild eines Weges? Ja, so ein Weg, der hat immer eine gewisse Strecke, der hat eine gewisse Länge. Und diese Länge, die muss man gehen, um zu einem gewissen Ziel zu kommen. Und genauso hat das Wort Gottes auch eine Länge und es hat ein gewisses Ziel, etwas, ein Prinzip, sage ich mal, das dahinter steht. Wenn wir Gesetzestexte lesen, dann lesen wir sie im deutschen Gesetzesbuch sehr, sehr wörtlich. Wenn da meinetwegen steht, nach 5 Jahren verjährt die Verpflichtung, dann würden wir sagen, nach 6 Jahren, ja, das ist verjährt. Da gibt es keinen Anspruch mehr. In der Bibel sind oft eher Prinzipien hinter dem Wörtlichen gemeint. Warum traue ich mich das zu sagen? Ja, weil Jesus das quasi selber sagt. Wir können einmal Matthäus 22, Vers 37 bis 40 lesen. Und zwar haben wir das Doppelgebot der Liebe, wo ein Pharisäer auf Jesus zugeht und fragt, was ist das höchste Gebot? Und da sagt er, Vers 37, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt Vers 40. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist das Prinzip hinter Gottes Wort. Wenn man Gott lieben würde mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft und seinen Nächsten wie dich selbst, dann müsste man oder würde man alles in der Perfektion halten. Kommen wir zurück zu Vers 26. Ich habe meine Wege erzählt und du hast mir geantwortet. Und hier möchte ich einfach ein kleines persönliches Zeugnis weitergeben. Und zwar vor einigen Wochen habe ich mich im Auto auf dem Weg zur Arbeit befunden und ich hatte mit einer Sünde in meinem Leben zu kämpfen und ich wusste, ich habe was nicht richtig gemacht und ich muss Gott einfach um Vergebung bitten. Und ja, ich saß da, habe mit Gott geredet, habe gebetet und habe gesagt, Gott, es tut mir leid, dass ich das so gemacht habe, das war nicht in Ordnung. Und ich habe mich schon in der Vorbereitung zu diesen Versen hier befunden und ich kannte diesen Vers schon sehr, sehr gut. Ich habe meine Wege erzählt und du hast mir geantwortet. Und dann saß ich da und habe überlegt, soll ich jetzt beten, Gott, du hast mir geantwortet, oder soll ich beten, Gott, du wirst mir antworten? Weil, ja, er hat mir geantwortet, ich weiß ja, meine Sünden sind vergeben, das Kreuz, dafür hat der ist ja schon gestorben. Und auf der anderen Seite war ich so, ja, ich weiß nicht ganz. Ich habe aber dann gebetet zu Ende und habe mir danach einfach noch ein Kapitel in der Bibel angemacht, als Audio, einfach, dass mir das vorgelesen wird. Und Gott hat so aktiv durch die Verse zu mir gesprochen, das hat einfach wie Faust aufs Auge gepasst. Und Gott hat mir ganz bewusst, glaube ich, dadurch geantwortet und mir eine Antwort auf meine Buße gegeben. Und Gott, deswegen hebe ich das hervor, Gott antwortet auf ernsthafte Buße und Sündenbekenntnis, Gott antwortet darauf. Vielleicht nicht jedes Mal durch ganz offensichtliche Verse, aber ich bin mir sicher, er antwortet, auch wenn wir es manchmal nicht merken. Und der Psalmist, der geht hier weiter und sagt dann, nachdem ich dir meine Sünden erzählt habe und du mir vergeben hast quasi, lehre mich deine Anweisung, lass mich den Weg verstehen. Dem Psalmisten geht es nicht darum, dass er einfach ganz viele Bibelverse auswendig kennt oder dass er einfach das Wort Gottes in jeder Situation zitieren kann, sondern er möchte wirklich das verstehen. Lass mich den Weg verstehen. Gott, zeig es mir. Ich verstehe es noch nicht. Genauso wie wir es vorhin mit den Augen hatten, die noch blind sind. Gott, ich habe es noch nicht verstanden, aber zeig es mir. Und dann wird er, Vers 27, der zweite Teil, so will ich reden über deine Wundertaten. Wenn wir das Wort Gottes erkennen, dann werden wir darüber reden. Oder viele übersetzen das nicht mit reden, sondern die meisten Bibelübersetzungen sagen hier statt reden, so will ich über dein Wunder nachdenken, so will ich darüber nachsinnen. Wenn Gott uns sein Wort zu erkennen gibt, dann werden wir zwangsläufig darüber nachdenken, weil wir einfach begeistert sind davon. Schauen wir uns noch kurz den Weg der Lüge an. Das finde ich auch interessant. Halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich mit deinem Gesetz. Wenn jemand zu mir sagen würde, halte den Weg der Lüge fern von mir, dann würde ich ihm sagen, hör auf zu lügen und fertig. Lüg nicht und dann gehst du diesen Weg nicht. Aber nein, der Psalmist, der weiß, dass dieser Weg der Lüge, dass er ihm sehr, sehr vertraut ist. Er weiß, dass er den immer wieder schon gegangen ist vielleicht und dass er nicht die Kraft hat, sich selbst davon fernzuhalten, sondern er sagt wieder, Gott, ich brauche dich, ich brauche deine Kraft, halte du den Weg fern von mir. Alleine schaffe ich es nicht. Und auf der anderen Seite sagt er, den Weg der Treue oder auch den Weg der Wahrheit habe ich erwählt und deine Bestimmungen vor mich hingestellt. Er hat sich dazu entschieden, Gottes Wort vor sich hinzustellen. Das meint hier so etwas wie, ich führe mir das vor Augen, ich mache mir das bewusst, ich lese das Wort Gottes immer wieder. Ich weiß nicht, ob er gewisse Teile des Alten Testaments da auch auswendig gelernt hat und immer wieder nachgesprochen hat oder ob er sich, keine Ahnung, bewusst gemacht hat, dass Gott der Schöpfer von allem ist. Ich weiß es nicht, aber er hat sich immer wieder das Wort Gottes vor Augen geführt und gesagt, das habe ich erwählt, das will ich. Und ich glaube, das kennen wir auch, dass wir manchmal, wir haben eine Entscheidung getroffen, aber trotzdem schaffen wir uns nicht, an dieser Entscheidung immer zu halten. Sondern wir müssen uns immer wieder dazu durchringen und zu sagen, ja, ich habe mich doch das schon von, entschieden. Auch dieses Beispiel der Lüge. Ich weiß nicht, wie oft ich schon gesagt habe, ich will nicht mehr lügen. Und irgendwie kommt es doch immer wieder durch. Und ich finde es stark, wie hier der Psalmist sagt, ich halte fest an deinen Zeugnissen. Ich laufe den Weg deiner Gebote. Ich entscheide mich aktiv dazu. Ich mache es jeden Tag. Ich halte mich daran fest, ich klammer mich daran und ich gehe diesen Weg. Auch wenn ich vielleicht mal einen Fehltritt mache und daneben trete, ich will diesen Weg gehen. Für mich ist das ein Bild, das dazu sehr gut passt, ist das, was wir bei dem Eheversprechen oft sagen. Sagen wir zu unserem Partner, ich will dich lieben, so wie in guten, so auch in schlechten Zeiten. Und obwohl wir das sagen und das einmal erwählt haben, tun wir es oft dann im Alltag doch nicht immer. Sondern wir müssen uns Tag für Tag wieder neu dazu durchringen, oder was heißt durchringen, dazu bewusst entscheiden, doch ich will das, auch wenn ich gerade vielleicht es mir nicht in den Kram passt. Warum dieser Vergleich so gut passt, ist, weil im Vers 31, da steht ja, ich halte fest an deinen Zeugnissen. Das ist das gleiche hebräische Wort, dieses Festhalten, wie im Vers 25, meine Seele klebt am Staub. Und damit ist es auch wieder genau das gleiche hebräische Wort, wie ein Mann, der Vater und Mutter verlässt und seiner Frau anhängt. Also so, wie der Psalmist am Anfang gesagt hat, ich bin gerade mit dem Tod betrübt, ich bin eins mit ihm geworden. Genauso sagt er jetzt am Ende, ich bin eins mit deinem Wort geworden. Ich halte fest daran, ich klebe daran, ich bin unzertrennlich mit ihm verbunden. Zuletzt möchte ich noch kurz Vers 25 und 32 hervorheben, was da für ein Gegensatz eigentlich herrscht. Weil unser Psalmist, der macht hier in diesen Versen eine Wandlung durch, könnte man sagen. Am Anfang sagt er, meine Seele klebt am Staub, ich bin mit dem Tod verbunden, belebe mich nach deinem Wort. Er bittet Gott darum, mach meinem Herz, das ist gerade beengt, es geht mir nicht gut. Und jetzt am Ende sagt er, wo er sich dazu entschieden hat, Gottes Weg zu laufen, denn du machst meinem Herzen Raum. Du erlöst mich, du schaffst mir Freude wieder zu schenken, du gibst mir Raum durchzuatmen, du schenkst mir Hoffnung, sodass ich nicht gerade verzweifle. Wie ist es mit uns? Können wir diese Verse so auch nachsprechen als unser Gebet an Gott? Sind wir so von Gottes Wort begeistert, dass wir Gott, wie wir vorhin gesungen haben, lobpreisen wegen seines Wortes und dass wir daran festhalten, dass wir uns auf die Suche begeben nach den Schätzen, dass wir Gott darum bitten, Gott öffne uns die Augen, dass wir einfach die Wunder erkennen. Und sind wir bereit, dann diesen Weg auch zu gehen, dass wir uns immer wieder dazu entscheiden?